Ja, hallo und herzlich willkommen bei New Care New Leadership, dem Podcast von Altenheim für Führungskräfte aus der Altenhilfe. Mein Name ist Olga-Sophie Ennolat und ich bin Redakteurin bei Care Konkret und Altenheim. Und das hier ist eine Sonderfolge, in der es um Gewalt in der Pflege geht. Und mein Gast, der Experte dafür ist Stefan Schmidt. Und Stefan ist Professor für klinische Pflege an der Hochschule Neubrandenburg. Herzlich willkommen hier im Podcast, Stefan.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Stefan, magst du dich einmal kurz ein bisschen genauer noch vorstellen, als ich es gerade getan habe?
Ja, danke, gerne. Ich bin eben an der Hochschule Neubrandenburg Professor für klinische Pflege mit dem Schwerpunkt Pflege und Versorgungskonzepte. Und das macht im Schwerpunkt schon deutlich, wozu ich arbeite. Es geht also vor allem darum, Versorgungsstrukturen in Gesundheit und Pflege genauer anzuschauen, zu analysieren und bestenfalls durch Forschungsprojekte natürlich auch Verbesserungen zu bewirken. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, worüber ich später gerne berichten möchte. Und von Grundberuf bin ich aber Altenpfleger, habe also sehr lange auch vor meiner wissenschaftlichen Arbeit in der Langzeitpflege gearbeitet.
Du kommst also direkt von der Basis. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt.
Ganz genau. Und ich habe eben erst den Sprung zum Pflegemanagement gemacht, habe also einige Jahre auch als Führungskraft in der Langzeitpflege gearbeitet und habe mich dann aber für den Weg der Pflegewissenschaft entschieden und zu dem Thema auch promoviert. Also da ging es vor allem darum, Versorgungsstrukturen anzuschauen und zu überlegen, wo gibt es da auch aus der Sicht von Patientinnen und Patienten Verbesserungsvorschläge. Und das ist eben ein Thema, was mich lange auch umtreibt, vor allem im Rahmen der Professur zu den Themen zu arbeiten und zu forschen.
Genau, und wir kennen uns, weil wir schon mal für Care Konkret durfte ich dich schon mal interviewen. Und da haben wir eben über das Thema Gewalt in der Pflege gesprochen. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist wirklich auch ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema. Und habe dich dann direkt in den Podcast auch eingeladen und bin froh, dass du dieser Einladung auch gefolgt bist.
Ja, gerne.
Ja, Gewalt in der Pflege. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Gewalt in der Pflege. Vielleicht magst du einmal kurz diese Formen uns nochmal vor Augen führen.
Ja, gerne. Gewalt in der Pflege ist ein riesiges Thema mit einer großen Dunkelziffer. Wir unterscheiden also verschiedene Formen, angefangen von physischer Gewalt, das ist das Schlagen, Festhalten oder auch unangemessene Fixierung. Das ist aber auch das Thema psychische Gewalt. Also wenn du zum Beispiel an Beschimpfungen, Drohungen oder auch Demütigungen denkst, dann haben wir sexuelle Gewalt. Also beispielsweise unerwünschte sexuelle Kontakte oder auch Übergriffe. Und wir haben auch das Thema Gewalt durch Vernachlässigung. Also zum Beispiel nicht ausreichende Ernährung, mangelnde medizinische Versorgung, Vernachlässigung in der Hygiene, aber auch Vernachlässigung durch schlechte Arbeitsbedingungen und Strukturen. Mir ist wichtig, dabei zu erwähnen, dass Gewalt auf einen Ebenen stattfindet. Wir sehen also Gewalt Pflegekräfte gegenüber Pflegebedürftigen, aber auch Pflegebedürftige gegenüber Pflegekräften, Pflegekräfte untereinander, Pflegebedürftige untereinander. Also egal, wo man hinschaut oder eben auch gerade mal nicht hinschaut, weil es nicht immer so offensichtlich ist, dieses Schlagen beispielsweise, sondern auch manchmal indirekt durch zum Beispiel Vernachlässigung stattfindet, ist das ein Riesenthema, was in alle Richtungen zu sehen ist.
Ja, und es ist ja auch so, dass ja die Altenhilfe oder die Pflege auch an sich steht ja unter Druck, ne? Also man ist in der direkten Versorgung von Menschen, die von einem abhängig sind. Es geht wirklich um was. Ja, also wenn ich meinen Job nicht gut mache, dann leidet vielleicht ein Mensch darunter. Das heißt, man sagt, ja, manchmal so lapidar, in irgendwelchen Jobs, ja, wir operieren hier ja nicht am offenen Herzen. Und dann denke ich, genau. Und es gibt aber Leute, die operieren wirklich am offenen Herzen. oder die sind wirklich eben in der Versorgung von Menschen tätig und da geht es dann wirklich um was. Aber gerade da habe ich dann auch das Gefühl, tritt dann eben auch oder kann sehr schnell so eine Überforderungssituation auch eintreten, weil da so viel Druck dahinter steckt, weil es um Zielgruppen geht, die vielleicht auch herausforderndes Verhalten zeigen, weil sie zum Beispiel, wenn man jetzt im Altenheim zum Beispiel arbeitet, dann hat man es mit einer Zielgruppe zu tun. Da sind sehr, sehr viele Menschen schon demenziell verändert. Und dann gibt es natürlich einen Personalmangel auch an einigen Stellen und dann spitzen sich vielleicht Dinge schnell zu und dann kommt man schnell in so eine Überforderung rein. Was ich eigentlich damit sagen will, es ist ein wichtiges, also man arbeitet wirklich am Menschen, ist für einen Menschen, für Menschen verantwortlich, ist es ganz sensibel. Auf der anderen Seite tritt vielleicht schneller als in anderen Jobs eine Überforderung irgendwo ein und dann ist es aber umso schlimmer. Mhm. Welche Erfahrungen hast du da so gemacht in deiner Forschung?
Ja, danke. Du hast es sehr genau beschrieben und auch auf den Punkt gebracht, weil wir aus der Forschung wissen, dass gerade Überforderung und starke Belastung, aber auch unzureichende strukturelle Bedingungen das Gewaltrisiko verstärken. Und ich rede jetzt nicht ausschließlich in Langzeitpflegeeinrichtungen, sondern wenn du auch zum Beispiel an die häusliche Pflege denkst, wo ja überwiegend pflegende Angehörige oder auch Zugehörige die Pflege übernehmen. Und wir wissen, das ist ja der Großteil der Pflege, die dort stattfindet. Und auch Angehörige, die das nicht gelernt haben, die den Umgang mit dem zu Pflegenden nicht gelernt haben, die in mehrfacher Hinsicht stark belastet sind, weil sie sich zum einen mit der herausfordernden Situation auseinandersetzen müssen und auch wollen, mehrfach belastet sind, weil sie manchmal auch eigene Kinder haben oder auch noch arbeiten gehen. Also das Versuchen irgendwie in ihren Alltag zu integrieren und damit ja auch einen großen und wichtigen Job übernehmen. Ja, und in der beruflichen Pflege erleben wir genau das eben auch, dass Überlastung, Arbeitsbedingungen zu dem Gewaltrisiko führen und Gewalt unterstützen. Das wissen wir aus der Forschung. Und jetzt könntest du fragen, was muss man denn tun, um das Gewaltrisiko zu minimieren? Das ist nämlich im Grunde die Antwort.
Genau, was muss man tun? Ja, weil du hattest ja auch gesagt, damals im Interview, das ist bei mir sehr hängen geblieben, das ist eigentlich wirklich kein Hexenwerk. Also ich paraphrasiere jetzt, aber du hast gesagt, eigentlich braucht es gar nicht so viel, um präventiv tätig zu werden.
Ja.
Was kann man präventiv tun? Also damit sowas gar nicht erst eintritt, so eine Überforderung dann, die dann zu Gewalt führen kann, in welcher Form auch immer.
Also jetzt könnte ich ganz grob und global sagen, wir müssen die Strukturen verbessern. Das ist erstmal sehr abstrakt. Und um ein bisschen konkreter zu werden, erzähle ich vielleicht von einem Forschungsprojekt, was wir gerade abgeschlossen haben. Da geht es um das Thema Inkontinenzversorgung. Inkontinenzversorgung ist ein riesiges Thema in der Langzeitpflege, ganz einfach deshalb, weil 70-80% der Pflegebedürftigen an Inkontinenz leiden bzw. betroffen sind. Also die Mehrheit davon. Und wenn du sagst, was hat das jetzt mit Gewalt zu tun, dann sage ich, das ist strukturelle Vernachlässigung, weil zum Beispiel es ein großes Thema ist, dass Menschen, die mit einer vollen Hose einfach nicht versorgt werden, aus zeitlichen Gründen, aus dem fehlenden Wissen und so weiter, dann ist das natürlich eine Vernachlässigung, die wir unter Gewalt auch subsumieren würden. Und wir haben ein Forschungsprojekt gerade durchgeführt in vier großen Berliner Pflegeeinrichtungen, wo wir das Thema digitale Assistenzsysteme untersucht haben. Das heißt, wir haben Inkontinenzmaterial mit einem Sensor ausgestattet über ein Berliner Startup-Unternehmen. Und über diesen Sensor wurde der Füllstand des Inkontinenzmaterials auf dem Smartphone bzw. Tablet der Pflegekräfte angezeigt. Und das ist ganz einfach erklärt. Du musst dir das wie ein Ampelsystem vorstellen. Grün bedeutet also, die Hose ist trocken, muss nicht gewechselt werden. Gelb heißt, die ist ein bisschen gefüllt. Und rot heißt, die Hose ist stark gefüllt, muss also dringend gewechselt werden. Ja, und damit haben Pflegepersonen die direkte Möglichkeit, schnell zu den Personen zu gehen, die eine volle Hose haben, können die Hose wechseln und auch diejenigen, die einen Wechsel nicht erforderlich haben, auch einfach mal schlafen lassen. Ich habe selber aus meiner praktischen Tätigkeit eben gerade die Erfahrung gemacht und habe mich immer gefragt, vor allem in den Nachtdiensten, warum muss ich in der Nacht zweimal oder dreimal zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern gehen, um zu schauen, ob die Hose gewechselt werden muss. Das ist stark belastend für beide Beteiligten, für die Bewohnerinnen, aber auch für mich als Pflegekraft. Das ist ein schambesetztes Thema, das ist hochgradig unangenehm. Ich wecke die Person in der Nacht, schlimmstenfalls. Und natürlich ist es auch ein arbeitsaufwendiges Thema, weil das sehr viel Zeit kostet, um dann festzustellen, dass die Hose hätte gar nicht gewechselt werden müssen, weil sie beispielsweise trocken ist. Und wir haben jetzt festgestellt mit unserer Studie, die Schlafqualität erhöht sich deutlich, weil ich Bewohner schlafen lassen kann. Wir haben zweitens festgestellt, und das ist ein ganz wunderbares Ergebnis, finde ich, dass sich die Sturzquote signifikant reduziert. Sturz ist deshalb so wichtig, weil es mit dem Thema Inkontinenz stark korreliert. Und das kannst du sicher gut nachvollziehen, weil Menschen, die inkontinent sind, beispielsweise in der Nacht so ein Unwohlsein verspüren, aufstehen wollen, das aber nicht direkt zuordnen können, denk zum Beispiel an demenziell erkrankte Personen, die dann eben nicht auf die Klingel drücken können, um die Pflegekraft zu rufen, ja, und dann versuchen aufzustehen und dann leider auch viel zu häufig stürzen.
Ja, das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst, dass das so korreliert, aber ja, es ergibt Sinn, ne? Ich meine, ja, wenn mir irgendwie was da unten dann da irgendwie so feucht erscheint und dann ist mir nicht wohl, dann stehe ich auf und dann falle ich hin. Und es ist wahrscheinlich so, dass durch diese Sensoren ja natürlich schon angezeigt wird, wann gewechselt werden sollte und dass man dann, bevor die Person so ein Unwohlsein verspürt und aufstehen will, dann schon einen Wechsel vornehmen kann des Materials.
Ganz genau, ja. Und das ist gerade genau der Vorteil, dass die Pflegekraft gezielt zu der Person gehen kann, den Wechsel vornehmen kann. Die Person kann dann weiter schlafen und alle anderen, die muss ich eben in der Nacht gar nicht stören. Und das ist ein ganz wunderbares Ergebnis, dass sich die Sturzquote eben deutlich reduzieren lässt. Zweitens haben wir festgestellt, mit der Studie, dass eben die Materialien deutlich reduziert werden im Verbrauch, und zwar zu einem Drittel an Materialverbrauch. Und du musst dir vorstellen, das ist also nicht nur auf der Seite der Bewohnerinnen und Bewohner ein tolles Ergebnis, weil die entlastet werden durch besseres Schlafen, die Lebensqualität erhöht sich, die stürzen weniger, sondern wir haben auch aus ökologischer Sicht und ökonomischer Sicht große Einsparung. Ökologisch heißt, wenn ein Drittel an Inkontinenzmaterial Verbrauch reduziert werden kann, spart das natürlich sehr viel Abfall und am Ende auch Geld, weil ich einfach weniger Inkontinenzmaterial verbrauche. Und vielleicht noch ein letztes Ergebnis dazu, und dann komme ich wieder ganz spezifisch auf das Thema Gewalt und strukturelle Arbeitsbedingungen. Wir haben das mal hochgerechnet, wie lange dauert so ein Inkontinenzwechsel im Durchschnitt? Ja, das sind je nach Verschmutzung 2 bis 12 Minuten in etwa. Dann haben wir einen Mittelwert gebildet und haben das mal hochgerechnet für die Größe einer 100-Betten-Einrichtung. Ja, das wäre so eine typische Größe, die wir in der Langzeitpflege häufig vorfinden. Und diesen Arbeitsaufwand, hochgerechnet übers Jahr, sind im Jahr 2,1 MitarbeiterInnenstellen. Das bedeutet im Umkehr natürlich nicht, dass wir sagen, wir können jetzt 2,1 Vollzeitkräfte einsparen. Da kann man nichts mehr einsparen in der Pflege. Aber das heißt, dass sich die strukturellen Bedingungen durch das Personal insofern verbessern können, weil das Personal einfach andere Dinge übernehmen kann und nicht mit unnötigen Wechsel von Inkontinenzprodukten beschäftigt wäre. 2,1 Mitarbeiterstellen. Das ist übers Jahr gerechnet eine ganze Menge, die also an unnötiger Arbeit für Inkontinenz wegfällt. Und das ist so ein Beispiel, wenn du mich fragst, wie kann man Arbeitsbedingungen verbessern, dann bin ich ein großer Fan von solchen digitalen Assistenzsystemen, wenn sie die Arbeit wirklich spürbar verbessern.
Ja, weil es dann natürlich die Überforderung reduziert.
Ganz genau. Ja, und Überforderung vielleicht. Ich habe auch gesagt, das Thema Inkontinenz ist mit einer hohen Scham besetzt. Das ist belastend, weil das ein sehr unangenehmes Thema ist, sowohl für die beruflich Pflegenden, für die Betroffenen, also für die Inkontinenz erkrankten Personen, aber auch für die pflegenden Angehörigen. Das ist also auf allen Ebenen ein großes Thema mit einer hohen Scham. Und da so eine Entlastung hinzubekommen, das ist ein richtig guter Ansatz. Und deswegen interessiert mich dieses Ergebnis als Wissenschaftler, aber vor allem auch als Pflegefachperson, finde ich das richtig gut, weil das so ein schönes Beispiel ist, wo man sehen kann, wie sich Arbeitsbedingungen verbessern, die Situation der Bewohnerinnen und Bewohner stark verbessert und obendrein auch noch Geld gespart werden kann.
Ja, und ich finde es auch fürs Personal, da hat man dann eben so eine feste, ja, einen festen Wert, nach dem man sich auch richten kann, ne? Also dann ist es nicht so nach, ja, ich meine, dass man irgendwie sagt, okay, dann und dann gucke ich bei Bewohner X oder bei Bewohnerin Y jetzt mal nach und wechsle so standardmäßig, sondern man hat so einen ganz, also, ne, da ist eben so ein Wert und wenn der halt rot ist, dann wird halt gewechselt und dann muss mir auch keiner Bescheid sagen, sondern das sehe ich dann direkt und das heißt, das ist auch Scham von der Person genommen, die muss dann vielleicht nicht irgendwie was sagen oder irgendwie Zeichen geben, die man dann vielleicht auch noch deuten muss. Oh, die fühlt sich gerade unwohl, muss ich mal vielleicht gucken, ob eben das Inkontinenzmaterial voll ist oder so, sondern man hat so einen festen Wert, da kann man sich dann nachrichten und das nimmt dann auch irgendwie Last von den Personen, die inkontinent sind, aber es gibt eben auch den Pflegekräften so eine feste Struktur irgendwie vor, ne? Und das ist ja auch nicht schlecht, ne? Dass man dann sagt, hier gibt es einfach einen festen Wert und dann wird eben gewechselt und das wird allen angezeigt und dann weiß jeder, das und das ist jetzt zu tun. So. Mhm.
Ganz genau.
Ja, genau. Und dann beugt man natürlich auch dieser gegebenenfalls Vernachlässigung vor, weil da ist ein Wert und wenn der rot ist, ist der halt rot.
Ja, so. Ganz genau. Genau. Ja, und die Pflegekraft kann gezielt da eben auf die Bewohnerinnen zugehen. Ja. Und das ist in der Nacht ein relevantes Thema. Das ist natürlich auch am Tagdienst ein relevantes Thema. Und hier gerade rede ich immer von Menschen, die sich eben aus kognitiven Gründen nicht äußern können, zum Beispiel demenziell erkrankte Menschen, ja, die eben nicht zuordnen können, dass da so ein Unwohlsein entsteht durch eine volle Hose und dann eben auch noch schlimmstenfalls stürzen. Und das ist ein richtig schönes Ergebnis, finde ich, weil das so praktisch zeigt, wie einfach sich Pflege und Pflegestrukturen verbessern lassen.
Genau, weil es muss ja zum Beispiel auch nicht mal böse Absicht, also wirkliche Gewalt dahinter stecken, wenn zum Beispiel jemand, eine Zeitarbeitskraft kommt, die Zeichen einiger Bewohnerinnen oder Bewohner nicht so deuten kann und nicht weiß, okay, Frau Meier macht immer das und das, wenn sie sich unwohl fühlt, weil das Material gewechselt werden müsste. Na, das weiß diese Kraft vielleicht nicht, ist es gar keine böse Absicht, aber dann wird eben vielleicht nicht gleich gewechselt, ne?
Genau.
Und ja, dann ist es natürlich wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man da so einen digitalen Indikator hat, sage ich mal. Genau, wir hatten aber auch damals in dem Interview drüber gesprochen, dass man auch eine Kultur etablieren sollte in einer Einrichtung, sei es jetzt Pflegeheim oder eine Station in der Klinik, wo jeder hinschaut und wo man eben auch eine vernünftige Fehlerkultur etabliert hat. Also wo, wenn auch jemand was falsch gemacht hat, vielleicht nicht direkt mit dem Finger drauf gezeigt wird, sondern wo das eben aufgearbeitet wird und wo man sich aber auch traut, anzusprechen, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie vielleicht laufen sollten, um eigentlich alle zu schützen, also sowohl die Patientinnen, Patienten als auch die Pflegekräfte. Was ist da besonders wichtig? Also wie muss so ein Arbeitsumfeld eigentlich gestaltet sein, um alle vor Gewalt zu schützen?
Ja, danke. Ich finde den Punkt, den du ansprichst, einen sehr wichtigen Punkt auch zur Gewaltprävention, nämlich eine Kultur des Hinschauens zu etablieren, anstatt des Wegschauens. Ja, das ist ein sensibles Thema, was unter Umständen ja auch strafrechtlich verfolgt wird. Und für Mitarbeitende von Pflegeeinrichtungen oder auch Kliniken, egal in welchem Setting, ja, möglicherweise auch arbeitsrechtliche Konsequenzen hätte. Ja, wenn ich da jemanden schlage oder vernachlässige oder demütige. Und meine Empfehlung, wir wissen das auch aus den Studien, ist, dass Deeskalationstrainings und eine Kultur des offenen Hinschauens tatsächlich das Gewaltrisiko reduzieren. Und ganz konkret bedeutet das, eine Kultur zu etablieren, die es möglich macht, über Fehler zu sprechen. Du hast es angesprochen. Also mit Fallbeispielen, die offen zu legen, darüber zu diskutieren, um an diesen Beispielen natürlich auch für die Zukunft zu lernen. Also sich ganz konkret zu überlegen, was hat denn in der Situation zu der Überforderung geführt? Und wie können wir zweitens, wir als Führungskraft, als Kolleginnen und Kollegen, als Mitarbeitende dafür sorgen, dass so eine Situation nicht noch einmal auftritt. Und dafür ist eine hohe Reflexionsfähigkeit erforderlich und eben auch eine Offenheit. Also ohne der Befürchtung, die Befürchtung zu haben, da direkt sanktioniert zu werden, muss ich mich trauen, so etwas auch kundzutun und auch zu äußern, dass ich überfordert bin oder war, um dann gemeinsam zu überlegen, wie können wir dafür sorgen, dass so eine Überforderung minimiert oder bestenfalls abgestellt wird. Ja.
Wie siehst du denn das beispielsweise? Wir wissen ja, dass Pflegekräfte erheblichem Stress ausgesetzt sind und wenn die dann mal irgendwie zusammen ihre Frühstückspause einnehmen, sage ich mal, und dann haben aber irgendwie Bewohner oder Bewohnerinnen gerade irgendwas Akutes, und dann wird zum Beispiel da nicht hingegangen. Wie bewertest du so eine Situation beispielsweise und wie könnte man jetzt damit umgehen, wo man sagt, auf der einen Seite ist irgendwie die Pause wichtig, aber auf der anderen Seite, wenn Bewohner, Bewohnerin gerade Hilfe benötigt, auch wenn es vielleicht nicht aus Sicht der Pflegekräfte jetzt nicht super akut ist, aber es besteht schon ein gewisser Druck. Ja, also wie balanciert man das, sag ich mal, aus, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die existieren, weil gerade auf einer, im alten Pflegeheim mit vielen demenziell veränderten Bewohnern kann man auch sagen, okay, da ist ständig irgendwie irgendwas los und wie schaffe ich da diesen Spagat, auf der einen Seite den Bewohnerinnen, dem Bewohner gerecht zu werden, aber auf der anderen Seite auch nicht die ganze Zeit nur völlig abgehetzt von A nach B nach C zu laufen.
Ja, genau, ja. Und weil du ja die Störungen in den Pausen ansprichst, ich weiß natürlich, dass das immer sehr unterschiedlich organisiert ist. Das war in meiner Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, eben auch ein großes Thema. Und wir haben gemeinsam mit den Pflegenden, also mit meinen Kolleginnen und Kollegen, überlegt, wie kriegen wir das so organisiert, dass jede Person eine ungestörte Pause machen kann. Das bedeutet, also wenn eine Pause, wenn du von 30 Minuten, ist keine wirkliche Pause, wenn du da dein Telefon neben dir liegen hast und immerzu Leute kommen und irgendetwas wollen. Und wir haben dann gesagt, uns ist es wichtiger, sicherzustellen, dass jeder eine ungestörte Pause machen kann, als zum Beispiel immer gemeinsam in der großen Runde zu frühstücken. Das bedeutet, wir haben uns aufgeteilt. Also wir haben immer sichergestellt, dass dann eine Person oder auch zu zweit, also je nach Größe des Wohnbereichs beispielsweise, immer auf dem Wohnbereich präsent ist und dann auch für solche Notfälle oder Anfragen zur Verfügung steht, auch das Telefon in der Kitteltasche hat beispielsweise, so dass dann sichergestellt ist, dass die andere Person oder noch die zweite Person, dass die dann ungestört Pause machen können, und bestenfalls, wenn sie das wollen, eben auch mal rausgehen können, also die Pflegeeinrichtung verlassen können, um 30 Minuten ungestört Pause zu machen. Ja, das finde ich total wichtig. Und wir haben festgestellt, also aus meiner Pflegeeinrichtung, dass das die Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen deutlich verbessert hat. Also es war weniger wichtig, immer alle gemeinsam an einen Tisch zu holen, um gemeinsam Pause zu machen. Es war wichtiger, dass das auch mal in einer kleinen Runde stattgefunden hat, also allein oder zu zweit, aber dafür 30 Minuten ungestört, ja. Und das halte ich für eine sehr wirkungsvolle Maßnahme. Das ist eher so eine praktische Erfahrung, die wir in meiner Einrichtung gemacht haben, weil wir sicherstellen konnten, dass die Kolleginnen und Kollegen alle 30 Minuten Pause hatten und es war klar, dass jedem diese Pause zusteht und keine Störung stattfindet, ja. Und das finde ich auch so eine Kleinigkeit, die ich, wie ich finde, relativ schnell umsetzen kann, wenn ich Kolleginnen und Kollegen habe und so eine Aufteilung eben möglich wird, dass ich einfach ungestört eine Pause machen kann, ja. Wir haben andere Angebote in meiner Einrichtung eingeführt, der Aktivität. Also zum Beispiel, es gab Massageangebote, es gab Yoga, Kurzintervention. Das heißt nicht, dass während der Arbeitszeit 1 Stunde Yogakurse angeboten werden können. Das halte ich jetzt für sehr unrealistisch. Das sind kleine Übungen zur Entspannung. Das sind 5 Minuten vollkommen ausreichend und auch absolut hilfreich. Wie kann ich sowas in meinen Arbeitsalltag integrieren und bestenfalls auch in 30 Minuten Pause Zeit integrieren? Das hat schon eine große Bedeutung und eine schnelle Wirkung. Ja.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, zum Beispiel auch als Pflegekraft, wenn man zum Beispiel in einer Altenhilfe arbeitet, in einem Pflegeheim, und dann sind dort eben so 80% demenziell veränderte Menschen, die unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen, aber auf jeden Fall fühlt man sich dann vielleicht ja wirklich schnell von allen Seiten so ein bisschen unter Druck gesetzt, kann ich mir vorstellen, weil man weiß, es sind Menschen, die ja kognitiv einfach nicht mehr, ja, also dass sie eben einfach demenziell verändert sind, so, und dass sie eben auch, wenn sie etwas haben, dann fühlt es sich für sie erstmal ganz dringlich an, und dass man dann auch das Bedürfnis hat, jetzt zu helfen. Und ich stelle mir das man schwer vor, sich abzugrenzen auch in vielen Situationen. Das kann ja dann auch zu so einem Überforderungsgefühl irgendwie so werden. Also wie macht man das denn dann, dass man sich abgrenzt, ohne jetzt Menschen irgendwie links liegen zu lassen, die wirklich Hilfe brauchen?
Ja, ganz genau. Und gerade weil das zu so einer schnellen Überforderung führen kann, ist es nochmal wichtiger, sich auch 30 Minuten Zeit zu nehmen, also Pause ganz bewusst zu machen, und dafür zu sorgen, dass das für die Mitarbeitenden überhaupt möglich ist. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, wenn ich in Einrichtungen komme und genau so etwas diskutiere, dann sagen mir Kollegen, dass sie noch schon lange keine wirkliche Pause mehr gemacht haben während ihrer Arbeitszeit, ja. Also das heißt 8 Stunden durcharbeiten. Dass das nicht geht und kein Dauerzustand sein kann, da sind wir uns schnell einig, wahrscheinlich. Und dann aber dahin zu kommen, dann wirklich zu sorgen, wenn die Pause da ansteht, dass ich die ungestört machen kann. Und das geht in einem Team sehr viel leichter, so wie ich es eben beschrieben habe, sich dann im Team darüber zu verständigen, dass eine Person oder auch zu zweit, also je nach Größe des Wohnbereichs, dann eben sozusagen Präsenz gezeigt wird und die dann in den 30 Minuten Pause für Anfragen oder Anliegen von den Bewohnerinnen und Bewohnern zuständig sind, damit die anderen Pause machen können und dann wird gewechselt. Ja, also genau solche Vertretungsregelungen zu etablieren, das halte ich für sehr hilfreich. Ich nenne vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was wir eben auch gemacht haben. Ich weiß aber in den Gesprächen, dass ich da häufig auch Unterstützung bekomme in der Argumentation. Wir haben zum Beispiel den Tagesablauf vollkommen umgestellt, weil wir weggekommen sind, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner immer morgens gleich geduscht und gebadet und gewaschen werden müssen, damit sie um 8 Uhr oder um 8.30 Uhr am Frühstückstisch sitzen, weil das eine starke Belastung des Frühdienstes ausmacht. Ja? Also der Frühdienst, der morgens stark damit beschäftigt ist, Bewohnerinnen zu duschen, zu baden, anzukleiden. Und wir haben gesagt, das wollen die Leute gar nicht und das ist manchmal gar nicht möglich aus zeitlichen Gründen und auch nicht notwendig. Also haben wir gesagt, wir verteilen die wichtige Arbeit über den Tag hinweg. Bewohnerinnen und Bewohner, die dann auch gerne im Morgenmantel bis mittags am Tisch saßen, weil sie das übrigens auch zu Hause gemacht haben und gar nicht anders gewohnt waren. Und das entlastet den Frühdienst, weil wir gesagt haben, was kann genauso gut auch der Spätdienst machen. Und das muss nicht alles in 8 Stunden morgens passieren, sondern kann genauso gut auch am Nachmittag oder Abend stattfinden. Also Kleinigkeiten, die sozusagen in der Struktur sich verändern, aber am Ende eine große Auswirkungen haben, weil das alle Bereiche und alle Dienste in dem Fall stark entlastet.
Ja, also mein kleines Fazit ist jetzt genau an solche Strukturen zu überdenken und sich da auch ranzutrauen, damit ich die Arbeitsbelastung gerecht, fair verteile, damit ich dafür sorge, dass es wirkliche Pausen gibt, dass auch eine wirkliche Abgrenzung stattfinden kann. Jeder kennt das, jeder muss mal durchatmen, ganz in Ruhe. Dann eine Kultur des offenen Hinschauens etablieren und da, wo es geht und sinnvoll ist, digitale Assistenzsysteme nutzen. Das sind so meine drei Learnings jetzt hier aus dem Gespräch.
Ja, genau. Du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, dass wir als Führungskräfte überlegen, wie kann ich eigentlich das Verfahren nochmal genauer unter die Lupe nehmen und anschauen, wo lässt sich in meiner Einrichtung die Struktur mal auf den Kopf stellen und überlegen, wo gibt es Möglichkeiten, die ich bestenfalls anpassen kann, um eine Entlastung spürbar zu bekommen. Das wäre so Verfahren. Das zweite Thema wäre sicherlich methodisch auch nochmal zu überlegen, wie kann ich Pflegenden auch die Möglichkeit geben, ihre Pausen zu gestalten. Also ich habe jetzt sowas wie Entlastungsangebote, Kurzintervention, Yoga, Spazierengehen. Also welche Ansätze gibt es da? Auch und drittens ist natürlich auch eine Haltung relevant. Also sich eine Haltung dem gegenüber anzunehmen und auch zu überlegen, wir nehmen das Thema Gewaltprävention ernst und ist das wichtig? Wir wissen aus der Praxis, wir wissen aus der Forschung, dass gerade diese Überforderung, du hast es gesagt, häufig in der Konsequenz Gewalt verstärkt und langfristig zu Gewalt führt. Und deswegen haben wir die große Aufgabe, genau diese Überforderungssituation anzuschauen und eben Strukturen zu verändern, damit das reduziert werden kann. Und das braucht eine Haltung, die das einsieht und auch ein Verständnis dafür, dass wir wirklich etwas ändern wollen. Ja,
ja, super, Stefan. Ich würde sagen, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Man kann einiges tun, um Gewalt in der Pflege vorzubeugen. Und es sind kleine Maßnahmen, die schon ausreichen und eine große Wirkung entfalten können. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier zu Gast warst. Und ja, denke, du wirst in deiner Forschung dem Thema weiter auf den Grund gehen.
Ja, sehr gerne auch für die herzliche Einladung und für dieses Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ja, danke schön.
Dankeschön auch. Tschüss.
Tschüss.